Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Also irgendwie werden wir verwöhnt in diesen Tagen. Was für ein Rennen wir am Sonntag erleben durften in Brasilien. Das, glaube ich, ging total in die Geschichte ein. Schön, dass ihr da seid. Hier ist unser, euer Podcast in dieser Woche rund um die Formel 1. Sandra, Peter und ich freuen uns, dass wir über die Formel 1 und über das, was am Sonntag passiert ist, reden dürfen. Sandra, man hört's ja an, ich bin immer noch so ein bisschen heiser von dem, was ich da gestern alles rausgeplägt habe.
Ja, aber ganz ehrlich, du sprichst immer, was wir an dem Sonntag erleben durften. Ich finde, dieses komplette Wochenende hatte so viele Geschichten zu bieten. Damit hätte man locker 4 Rennwochenenden füllen können. Da ging es ja Schlag auf Schlag, was da alles passiert ist. Auch mit diesen ganzen Strafen, Disqualifikation etc. Alles, was auf der Strecke passiert, was daneben passiert. Also ich bin schier fast gar nicht mehr hinterhergekommen. Aber grandioses Wochenende dementsprechend.
Ja, definitiv. Immer wenn man denkt, es gibt keine Steigerung mehr zu dem, was man bislang gesehen hat, wird man eines Besseren belehrt. Ich bin auch noch heiser, was die Stimme anbetrifft, weil wir natürlich so viel gesprochen haben, auch nach dem Rennen noch und ja, hellauf begeistert sind von dem, was die Formel 1-Saison in diesem Jahr bietet. Wir haben ja vorher überlegt, ob es die Götterdämmerung gibt in Sachen Lewis Hamilton, dass es die Wachablösung gibt von Max Verstappen. Ich war mir eigentlich bis zu dem Wochenende sicher, dass es so ist und mittlerweile komme ich ganz schön ins Zweifeln, weil das, was der Kollege Hamilton da aufs Parkett gelegt hat an dem Wochenende, das war unfassbar, mit dem Motor natürlich auch, aber es scheint sich wieder mal zu drehen in dieser Saison.
Ja, diesen Fokus, den der hatte, ne? Also das muss man auch sagen, es war ja alles andere als ein leichtes Wochenende. Was vorher ja schon klar war, die Motorenstrafe für den Sonntag, 5 Plätze nach hinten, dann gab es dieses Problem mit dem Heckflügel, sind sie bestraft worden, 20 Plätze nach hinten im Sprint am Samstag, also insgesamt 25 Plätze und dann schafft der Kerl das wirklich von ganz hinten nach vorne zu fahren. Unglaublich, über die Flügelgeschichte reden wir gleich. Jetzt würde ich erstmal sagen, kümmern wir uns um die Tatsache, die, glaube ich, so ein bisschen die Motorsportnation ein wenig gespaltet hat. War es jetzt ein Foul von Hamilton oder ein Foul von Verstappen? Wer hatte Schuld? Hätte es eine Strafe geben müssen? Es geht um dieses Überholmanöver in Kurve 4. Beide schießen raus und Verstappen hält voll dagegen. Beide verlassen die Strecke und es gibt keine Strafe. Also ich muss sagen, ich finde es ja gut, wenn die gegeneinander kämpfen, wenn die fighten, wenn sie hart fahren, das haben sie gemacht. Aber so ein bisschen die Regeln einhalten sollte man schon noch. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht.
Ja, ich glaube schon, dass es in dem Fall wirklich auf Max Verstappen Skappe geht. Er hätte die Kurve nicht halten können mit dem Tempo, was er hatte. Das ist das Entscheidende für mich gewesen. Von daher jetzt mindestens hat Lewis demzufolge dann auch rausgedrückt und es hätte mindestens eine Untersuchung geben müssen. Dann von Michael Masi auch in Richtung der Stewards. Das hat mich schon sehr gewundert, ob man dann am Ende sagt, es ist noch so gerade an der Grenze und ist Racing gewesen. Dann würde ich das begrüßen, weil am Ende ja auch da nicht so viel passiert ist, beide konnten weiterfahren, aber ja, wie gesagt, in dem Fall war es schon hart an der Grenze und es hätte mindestens eine Untersuchung geben müssen.
Ich bin da total bei Peter. Ich finde auch, dass man es hätte wenigstens genau anschauen müssen. Ich bin auch dafür, nicht alles zu bestrafen, was da so passiert. Aber in dem Fall hatte ich schon ein bisschen so den Eindruck, dass die Stewards versuchen, sich aus dem WM-Kampf einfach rauszuhalten, damit sie nicht am Schluss der Buhmann sind. Vor allem, wenn man es dann, finde ich, auch nochmal in Relation setzt mit dem was Hamilton nach dem Rennen nochmal ereilt hat, weil er ja den Sicherheitsgurt gelöst hat, ne, und dann mit der Flagge da rumgefahren ist. Und dafür dann zu sagen, okay, da muss jemand irgendwie zu den Stewards und da gibt's dann auch eine Strafe. Und aber davor diesen Vorfall auf der Strecke im Rennen nicht mal zu untersuchen, finde ich einfach nicht gerechtfertigt.
Ja, was dann am Ende rausgekommen wäre eine andere Geschichte gewesen. Aber es ist ja eben, wie ihr schon sagt, nicht mal wirklich angeguckt worden. Wobei ich jetzt erfahren habe, dass sie wohl die Onboard-Aufnahme vom Auto nicht hatten. Also das war, glaube ich, eins der Probleme, dass sie es nicht richtig sehen konnten und nicht hundertprozentig nachweisen konnten, war es jetzt aufgrund eines Problems, dass er rausrutscht oder machte die Lenkung mit Absicht irgendwie auf. Also ja, schwierig. Auf jeden Fall ist es so entschieden worden und am Ende, muss man sagen, hat es dann nicht so die ganz große Rolle gespielt, weil Hamilton ja vorbeikam. Aber Peter, du hast ja richtigerweise dann zu Toto Wolff gesagt, nach dem Rennen, Hätte der die 5-Sekunden-Strafe bekommen, der Verstappen, hätte es sehr wohl Einfluss gehabt auf die WM.
Ja, definitiv, weil er dann seinen zweiten Platz nicht hätte halten können. Dann wäre Bottas an ihm vorbeigegangen. Ob das am Ende dann vielleicht das Zünglein an der Waage spielt, was die Weltmeisterschaft anbetrifft, das werden wir dann sehen. Es geht so knapp zu, dass das durchaus möglich ist. Und dann wird genau die Geschichte mit Sicherheit auch nochmal auf den Tisch kommen in der Nachlese der Formel-1-Saison. Also schon auf jeden Fall eine sehr streitbare Geschichte.
Ja, definitiv. Was Wahnsinn war die Atmosphäre. Also da sind wir ja auch unglaublich verwöhnt worden in den letzten Rennen. Austin, dachte ich, ist nicht mehr zu toppen. Dann kam Mexiko. Jetzt Sao Paulo. Also da waren natürlich nicht so viele Zuschauer direkt an der Strecke wie in Mexiko in Austin, weil da gar nicht so viel hinpassen in Sao Paulo an die Strecke. Aber von der Stimmung und von der Atmosphäre, was da los war, also musste sich Sao Paulo jetzt wirklich nicht verstecken.
Ja, wobei ich noch immer sage, dass Mexiko das Highlight war, was die Stimmung anbetrifft. Ich meine, ich liebe Brasilien, habe da gelebt, ich mag die Kultur, ich mag die Menschen, bin da sehr sehr begeistert sowieso davon, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir bei der Podiumzeremonie mit dabei gewesen sind in Mexiko und du das dann nochmal hautnah mitbekommen hast, auch vor dem Rennen, als wir da standen im Stadion in Mexiko. Also ich fand es auch richtig gut, was die Stimmung anbetrifft, aber wie gesagt, Mexiko kriegt von mir Platz 1 in dieser Saison, was wir bislang gesehen haben. Brasilien dann so auf einer Höhe, finde ich, mit Zandvoort. Was ich allerdings sehr interessant fand, war die Reaktion vom Publikum am Ende. Also du siehst schon, dass der Hamilton hier in Brasilien so beliebt ist. Das weiß ich auch von meinen Freunden hier. Die finden ihn alle klasse und ich hatte das Gefühl, dass es bei Verstappen auch hier und da, als er auf dem Podium stand, Pfiffe gab.
Witzigerweise, jetzt wo du sagst, wir haben uns da gar nicht so direkt drüber unterhalten danach, aber wo du sagst, ich hatte auch so leicht das Gefühl, also klar, ich bin natürlich viel, viel weiter weg als du, der da direkt dran ist am Podium. In der Sprecherkabine kriegst du das nur so bedingt mit über die Kopfhörer, da weißt du jetzt auch nicht so genau, stimmt es, was du da alles am Ohr hast. Aber ist richtig, ich hatte auch so ein klein wenig das Gefühl. Kann natürlich auch sein, dass es da um die Manöver ging, genau, auch von Verstappen. Ich glaube jetzt nicht, dass es um die Person geht, weil die brasilianischen Motorsportfans sind enthusiastisch und vor allem fair. Also das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja. Zu Timo kommen wir ja auch noch. Das haben wir da ja auch erleben dürfen, wie fair da die brasilianischen Motorsportfans dann doch sind.
Loquinho.
Ja. Aber ich glaube wirklich, dass das um die Manöver ging. Also zum einen dieses in Anführungszeichen rausdrängen, dann das Zickzackfahren, was da ja auch noch eine Rolle gespielt hat in gewisser Weise. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es daran lag. So, jetzt lass uns mal ganz, ja, Peter, bitte.
Ja, interessant fand ich einfach so die Stimmungslage danach. Ne, das war wirklich, also erstes Mal im Paddock auch. Ich habe gerade noch ein Bild geschickt bekommen von unserem guten Freund Hasan Bratic. Ich teile das gleich auch mal, wie voll es gewesen ist, als wir diese Interviews gemacht haben im Paddock. Das war unglaublich. Das kriegt man in dem Moment dann gar nicht so mit. Irre. Aber wie schnell die Stimmungen sich auch drehen in dieser Saison, das finde ich, ist so wahnsinnig. Ich meine, bei dem Rennen jetzt in São Paulo musst du ja nur springen von vor dem Rennen bis nach dem Rennen. Guck dir die Gemütslage an bei Toto Wolff. Der sah sehr zerknittert aus vor dem Rennen und war kampfeslustig, gereizt und sehr optimistisch und siegesbewusst nach dem Rennen. Und bei Red Bull, mein lieber Mann, also Christian Horner, noch mal mehr als Helmut Marko. Also die sind richtig, richtig geknickt gerade und haben gerade eine richtige Denkaufgabe, wie sie das Ding nochmal drehen wollen, was diese unfassbare Motorleistung bei Lewis Hamilton anbetrifft, bei noch drei ausstehenden Rennen, die vielleicht auch eher Mercedes entgegenkommen. Also das fand ich auch beeindruckend, diese Stimmung zu spüren dann nach dem Rennen.
Ich habe aber schon noch den Eindruck, dass dieses Wochenende genau das Wochenende war in allem, was schlecht gelaufen ist, was Mercedes brauchte. So als, ich sag mal, finaler Wachrüttler zu sagen, jetzt erst recht, alle haben uns abgeschrieben, wir haben Megastrafen im Gepäck, Disqualifikation etc. Jetzt greifen wir nochmal so richtig an und das, glaube ich, ist dann auch möglicherweise immer bei Hamilton nochmal so ein Punkt. Wenn der sich denkt, hey, jetzt haben mich irgendwie alle abgeschrieben und alle tun schon so, als hätte ich diesen Weltmeistertitel verloren, jetzt haue ich einfach nochmal so richtig einen raus, weil ich es kann.
Ja, du hast völlig recht, aber lass uns nochmal kurz über die Person Toto Wolff sprechen. Weil ich finde, das ist auch erstaunlich, wie er agiert, reagiert und wie er sich dann auch präsentiert. also überleg, Peter.
Das ist ja 1:1.
Ja, aber überleg mal bitte, wieso 1:1? Was meinst du?
In der gesamten ich habe so ein paar Äußerungen im Kopf. F. Sam All.
Ja, genau.
Dieser Spruch da wollte ich hinaus drauf. Richtung Lewis am Samstag nach dem Sprint. Jetzt auch diese offene Geste, sagen wir es mal so. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich sage, in Richtung Michael Masi nach dem Überholmanöver,
also
dem Geglückten von Toto. Also ja, ich weiß, was du meinst. Also er wandelt da auch an der Grenze. Also diese Feindseligkeiten, die werden da weiterhin ausgetragen, auch in dem Interview, wo er sagt, jetzt kann kommen, was will, auch von Red Bull, können den Flügel mitnehmen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es so eine Fortsetzung.
Ja, auch wie er bei dir sagte, Sauerei in Richtung Rennleitung und diese ganzen Nummern, der hat da schon Vokabular in den Mund genommen, das man normalerweise jetzt von ihm in dieser Direktheit nicht mitbekommen hat, kannte. Gut, jetzt kann man sagen, der hatte die letzten 7 Jahre, sag ich mal, Hängemattendienst, also natürlich nicht, aber im Vergleich zu dem, was jetzt hier passiert, sitzt er auf dem Nagelbrett.
Aber da ist halt wahrscheinlich auch jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, einfach bei ihm auch wirklich Druck abgefallen, ne? Und vielleicht äußert sich das dann in dieser Emotion, die dann eben rausbricht, dass er da einfach nicht mehr dieser diplomatische Politiker ist, so wie wir ihn normalerweise kennen, sondern dass da dann, ich habe kurz mal drüber nachgedacht, als ich dieses Bild gesehen habe mit diesem Fingerzeig in Richtung Michael Masi, kam mir der Toto Nator in den Sinn. Und mir gedacht habe, der wird jetzt hier zum Totonator, weil das war ja schon bezeichnet. Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass bei ihm da echt eine Menge Druck abgefallen ist. Einfach zu wissen, okay, wir haben es geschafft, so zurückzuschlagen.
Ich finde es auch gut. Ne? Also ich mag das, auch diese Emotionen. Ich liebe das auch bei unserem wertgeschätzten alten Vulkan, dem Helmut, der natürlich ein bisschen sehr ruhig war jetzt nach dem Rennen. Aber ich mag das gerne. Diese Emotionen, die bringen uns ja auch weiter. Ich hab das gerne. Ich glaube, dass es auch bewusst gesteuert ist, dann auch auf eine Art beim Toto, der weiß, was er macht, der weiß auch, welchen Status er hat, er kann sich das erlauben und ich finde es gut, diese verschiedenen Charaktere, die es da gibt. Ich denke manchmal bei ihm so ein bisschen an Uli Hoeneß vom FC Bayern zu seinen besten Zeiten, wie der Toto manchmal auftritt, aber wie gesagt, für uns Medienvertreter und auch für die Zuschauer daheim eine bessere Unterhaltung kann es ja gar nicht geben.
Wobei, was ich schon auch speziell fand, ne, wir haben alle dieses Bild gesehen mit diesem Fingerzeig und Peter, erinnere dich, dann steht er danach bei dir im Interview und bei dir und Timo und ihr habt ihn drauf angesprochen und dann sagte er noch so, ja, das wurde ja eh nicht gezeigt. Der wusste ganz genau, dass das gezeigt wird, weil der hat natürlich diese Kamera da gesehen. Da frage ich mich dann schon, warum sagt er denn dann sowas? Also ich meine, es war ja eindeutig, dass er gesehen hat, dass da die Kamera ist und dass er es auch deswegen macht.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist halt auch viel, viel Politik dabei. Das ist mal Fakt. Und das heißt allerdings auch, dass es die nächsten 3 Rennen so weitergehen wird mit all diesen tollen Facetten, die wir da jetzt haben in diesem super knappen WM-Kampf. Ihr habt es gerade gesagt, ich meine, vor ein paar Tagen haben wir noch gesagt, so, naja, der Max, der schaukelt das in Anführungszeichen nach Hause. Das ist völlig klare Nummer. Ich weiß, Sandra, du nicht. Du warst schon immer auf Lewis gepolt. Ja, das wird noch eine enge Kiste, auf jeden Fall. Was natürlich auch unfassbar war, und da gibt's ja jetzt auch schon die wildesten Spekulationen, was hat der bitte für einen Motor hinten drin gehabt, der Lewis? Also der Geschwindigkeitsüberschuss, den der hatte, das war ja Wahnsinn, den Berg da hoch generell. Also er war überall der Schnellste in allen Bereichen. Also da muss man sagen, ich meine, der Dr. Helmut Marko wirkte ja schon wie so ein kleines Häufchen Elend neben dem Timo und dir. Und normalerweise ist er ja sowas von stolz.
15 kW hat er gesagt, ne? Hat er nochmal ausgemacht. Ja. Also schon eine Menge Holz. Keine Ahnung, ich habe jetzt heute Morgen auch nochmal gelesen, dass der Max gesagt hat, er sieht es gar nicht so dramatisch, weil der Motor, den Mercedes jetzt drin hatte in Brasilien, nicht nochmal so eine Leistung wird abrufen können, dass man dann wieder näher dran ist. Aber der Unterschied war ja wirklich eklatant, ne, wie schnell der nach vorne gefahren ist. Wann war es? Nach 5 Runden schon von 10 auf 3. Runde 18 auf 2 und ich meine, von 71 Runden in der 48. hätte er ihn eigentlich schon das erste Mal gepackt, der Hamilton, den Verstappen, bei diesem Manöver, wo er dann nochmal ein bisschen Luft holen musste. Und ich glaube, dann in der 59. Runde hat er ihn dann letztendlich gehabt, also auch noch mit einer Menge Zeit, ne? Also ja, schon irre, keine Ahnung, was Mercedes da gemacht hat. Das ist ja auch wirklich nur bei Mercedes-Motor von Hamilton der Fall, bei Bottas eben nicht. Also ja, alle Achtung, was man da in Stuttgart nochmal hervorgezaubert hat bei Mercedes.
Ja, aber glaubt ihr wirklich, dass sie da nochmal irgendwas dran gedreht haben? Weil, also ich meine, wir sind jetzt in der finalen Phase der WM. Die müssen natürlich auch extrem vorsichtig sein, weil sie ja auch wissen, dass Red Bull da auf alles mit Argusaugen draufschaut und sie mit jeder Kleinigkeit irgendwo anschwärzt. Da können die doch auch nichts machen, was, ich sage jetzt mal, nicht im Rahmen des Reglements passiert, weil sonst schneiden sie sich ja ins eigene Fleisch damit.
Ja, ich glaube nicht, dass das Ding illegal ist. Also ich denke einfach, dass sie, und das ist das, was Toto ja auch bei Peter und Timo gesagt hat, dass sie, was die Haltbarkeit anbelangt, Probleme haben und hatten. Vielleicht haben sie irgendwas gefunden, wie sie diese Haltbarkeit ein bisschen, besser machen können und dementsprechend können sie den Motor halt vielleicht auch mehr am Limit fahren, als das bei den anderen Aggregaten der Fall ist. Vielleicht ist es das, weil rein von der Leistung her darf man ja nichts machen. Ich meine, das ist ja alles klar vorgegeben. Sie dürfen keine Ausbaustufen mehr zünden, so wie das in den vergangenen Jahren oft der Fall war. Das ist einfach eigentlich ein Motor, der auf den in Anführungszeichen gleichen Standard ist, die gleiche Basis hat wie die davor. Also vielleicht hat es was mit der Haltbarkeit zu tun, dass die anderen nicht auf 100% laufen dürfen und nur der, weil sie irgendwie was an den Komponenten gefunden haben, ja, die sie dann natürlich auch austauschen dürfen.
Ab 1000 Kilometer, hat er gesagt, wird es problematisch, der Toto, ne?
Ja. Ja, wenn es jetzt nachrechnest, 300 Kilometer dauert ein Formel-1-Rennen. Jetzt hat er 300 drauf, dann 300 in Katar, dann 300 in Saudi-Arabien.
Sprintrennen.
Richtig, das müssen wir auch noch.
Und Quali, bei der Quali war er ja auch schon drin, aber das ist
ja, ja, genau. Also das kommt auch noch dazu. Also rein theoretisch müsste er dann so in Saudi-Arabien die ersten Fehlzündungen entwickeln.
Oh Gott.
Stell dir das noch vor, dass in Abu Dhabi,
oh Gott,
kurz vor Zieleinfahrt bei Punktevorsprung Lewis Hamilton dem der Motor platzt.
Stottert er über Start und Ziel, ja. Nee, also um Gottes Willen.
Der steigt aus und rollt das Ding über die Ziellinie.
Gut, gab's ja auch schon mal in der Historie der Formel 1. Aber was natürlich auch so ein Ding ist, das ist ja auch eine Nummer, die auf die Teams jetzt zukommt. Wir sind jetzt dreimal in einer sehr heißen Gegend, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi, auch wenn es Nachtrennen sind, aber die Temperaturen werden hochgehen und das hat natürlich auch in gewisser Weise Einfluss auf die Maschinen, auf den Motor und auf alles andere, was dann so im Auto angebracht ist.
Ja, das Schöne ist, dass es einfach spannend bleibt, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben ja auch gesagt, vor dem Rennen, Mensch, eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn sich Hamilton und Mercedes zurückmelden bei der Situation und bei der Lage, was die Punkte anbetrifft gerade. Jetzt ist es so, mehr kann man sich nicht wünschen, auch als Formel 1-Fan. Es wird bis ins letzte Rennen, bis zur letzten Runde wird's spannend bleiben. Da bin ich mittlerweile überzeugt von.
Wobei ich jetzt auch bei diesem Wochenende auch nochmal über die quasi Unterstützerfahrer nachgedacht habe, also Sergio Perez und Valtteri Bottas. Und die haben sich dieses Mal beide nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Also Valtteri wieder mit diesem ganz, ganz schlechten Start im Rennen, beziehungsweise so schlecht war er nicht, aber er hat da einfach wieder nicht die Aufgabe erfüllt, die er zu erfüllen hatte. Und Sergio Perez, der für mich gefühlt an dem Sonntag echt unscheinbar war, ne? Der hat eigentlich gar keine Rolle so richtig gespielt.
Zumindest, ja, wobei er hat schon eine wichtige Rolle gespielt, indem er zumindest noch die schnellste Runde eingefahren hat, den Punkt da nochmal weggenommen hat. Zumindest das, ne, das muss man ja auch nochmal dann zumindest anführen. Ich weiß, was du meinst, ich fand sie beide auf eine Art blass, aber am Ende, muss man sagen, sind alle halt blass geblieben bei der Leistung von Lewis, der alles überragt hat.
Ja, ja, definitiv. Wobei natürlich Perez auch ein bisschen Pech hatte. Aufgrund des virtuellen Safety Cars ist ja der Bottas an ihm vorbeigekommen.
Ja.
Weiß jetzt nicht, ob der Bottas den Perez auf der Strecke überholen hätte können. Klar, reine Spekulation. Aber das lief dem Bottas natürlich auch ein bisschen rein. So kam er nämlich dann auch aufs Podium. Normalerweise hätte er das dann nicht schaffen können, nach dieser echt schlechten Runde, die er da gemacht hat. Ich meine, klar, wir wollen alle Fairness, ja, und das soll auch alles fair abgehen. Aber so richtig hart gegen den Verstappen ist er in Kurve 1 nicht gefahren. Er fährt in den Dreck, verliert den Schwung, verliert dann nochmal eine Position. Es war suboptimal,
der darf einfach nicht mehr, der darf nicht mehr von der Pole starten, dann funktioniert das nicht. Der muss aus der zweiten Reihe oder mindestens von Startplatz 2 starten.
Das
oder
kann
so,
man
dann
drehen
geht's,
und wenden, wie man will. Der Valtteri, der bleibt der Valtteri in der Saison. Also der spielt da keine große Rolle. Das muss der Lewis Hamilton alleine richten. Das ist nun mal so.
Ja, wird ihm, glaube ich, gelingen, das bis zum Schluss spannend zu halten in einer wirklich atemberaubenden Saison. Das gilt übrigens auch für die Teams. Das ist das, was du vorhin auch meintest, Peter, was da alles los war im Paddock. Also dort, wo ja sich alle tummeln, ist jetzt eh nicht so breit in Sao Paulo. Aber die Teams, die ganzen Mechaniker, die Ingenieure, die tun mir echt leid, was die da schon wieder abgerockt haben. Das Rennen, das ist ja oft so, ich kriege das ja nicht mit, weil ich ja noch in der Kommentatorenkabine stecke. Das seht ihr zwei besser, aber die fangen ja schon während des Rennens teilweise an, die ganzen Sachen abzubauen und einzuschlichten.
Ja, ja, das ist ganz oft der Fall, dass im Prinzip nach den, ich sag mal, ersten 10 Runden ungefähr angefangen wird im Hintergrund. Da kommen dann schon die Gabelstapler und bringen die Transportkisten etc. Und dann wird schon mal eingepackt, was nicht noch vonnöten ist, um da einfach auch möglichst schnell zu sein. Und gerade jetzt in dieser Phase mit diesem Triple-Header ist das natürlich auch immens wichtig, da möglichst früh anzufangen, damit man möglichst früh alles fertig hat, um dann weiterfliegen zu können. Ne? War ja jetzt auch ein Problem in Sao Paulo.
Ja, das ist tatsächlich so, wie du schilderst gerade, Sandra. Also bei mir ist es ja manchmal auch dann so, dass ich während des Rennens dann nochmal Richtung TV-Compound gehe. Das hängt dann auch mit den Distanzen zusammen. In Brasilien ist es ja nun mal so, dass es wirklich sehr, sehr weite Wege sind. Ich würde mal sagen, Sascha, du bist es öfter gelaufen wahrscheinlich. Ja, wobei, nee, ich bin öfter unterwegs gewesen am Ende des Tages, weil ich immer hin und her rennen musste.
In meinem Container. Also,
zu Fuß würde ich mal so sagen, zwischen 10 und 15 Minuten, wenn du Glück hast, kommt ein Bus, der dich mit hochnimmt. Das ist bei den Brasilianern aber, so sehr ich sie auch mag, nicht immer ganz so zu planen, ob die dann da wirklich stehen oder mal wieder beide an der gleichen Stelle stehen und keiner dann zum Beispiel am TV-Compound dann ist. Also von daher war ich dann während des Rennens dann oben, bin im Paddock geblieben, weil die Wege einfach zu weit sind und es ist tatsächlich so, wie Sanders auch gerade gesagt hat, dann geht's halt ratzfatz los und es wird zusammengebaut und wenn das Rennen vorbei ist, dann musst du ja aufpassen, dass sie dich nicht mit wegräumen, weil dann so ein Betrieb dort ist. Ja, ist schon spannend, das zu sehen.
Extrem lustig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war im Nachlauf, ich weiß gar nicht mehr, wen ihr gerade verabschiedet hattet, Timo und du. Und dann stellte sich einfach so ein Fan im Prinzip so Schulter an Schulter neben dich und machte irgendwie noch so ein Video geradeaus. Der sah fast so ein bisschen aus, als würde er jetzt zur Sendung gehören. Da musste ich ehrlich gesagt sehr lachen, wie der da neben dir steht und ihr analysiert hier ins Tiefste und der steht daneben und knipst lustig Fotos.
Es war auch so schwierig, die ganze Zeit so zu halten. Ne? Es war so schwierig, das Bild zu halten, weil du wirklich, ich meine, ich stehe ja dann vielleicht 2 Meter oder vielleicht ein bisschen weniger vor der Kamera mit dem Timo dann oder mit dem Gast, aber das war wirklich Wahnsinn. Wie viele da durchs Bild laufen wollten, die dann in der letzten Sekunde noch immer abgeknickt sind. Ich glaube, dann 1-2 Mal war es nicht mehr zu vermeiden. Also es war schon irre viel los im Paddock, was ja super schön ist. Ne? Das macht es ja für uns dann auch nochmal energetischer und intensiver. Ich mag das.
Ja, das ist super. Als ich dann auch noch dazu kam, haben sie hinter mir, das war bei Alpine, die Reifen gewaschen. Der eine hat mir mein Hosenbein total nass gespritzt. Ja, weil ich meine, gut, ging nicht anders. Ich war ja auch nur, weiß ich nicht, 30 Zentimeter weg von dem Reifenstapel. Ja, und dann schieben die wieder das Teil von links nach rechts. Dann kommen wieder irgendwelche Paddock-Club-Gäste, die leicht angetrunken durchs Bild torkeln. Ja, es war schon speziell, aber halt, wie du schon sagst, auf eine gewisse Weise schön. Was ja auch da jetzt mit dieser neuen Konstruktion ist, du kommst da so ein klein bisschen vor wie in so einem Orchestergraben, also man ist da so unten drin und oben stehen dann irgendwie Zuschauer und Gäste, die von oben runter gucken und die haben ja sofort den Timo in ihr Herz geschlossen und haben ihn von oben bejubelt und ihm zugerufen. Die Geschichte, wenn ihr es nicht selber erlebt habt am Wochenende, die erzählen wir gleich. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf 2 Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ein Rennfahrer mit Dingen durch die Welt reist, die ihn offensichtlich belasten und belastet haben. Und das war, glaube ich, Peter, du hast ihn sehr nah erlebt, bei Timo so ein bisschen der Fall. Es geht um 2008, als er in gewisser Weise Einfluss genommen hat auf die Entscheidung der WM. Wir kennen das alle, dieses Bild. Felipe Massa, die Familie, sie feiern alle, weil er denkt, er ist Weltmeister. Sekunden später schießt Hamilton durchs Ziel, weil er genau den 5. Platz eingefahren hat, den er braucht. Und warum? Weil er auf den letzten Metern an Timo vorbeigefahren ist, der damals im Toyota mit Slicks unterwegs war, bei Regen und Schwierigkeiten hatte, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Und er hatte, glaube ich, die letzten Jahre, Peter, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, damit ein bisschen ein Problem, der Timo.
Ja, definitiv. Also das ist eine sehr emotionale Geschichte für ihn gewesen. Das hat man schon gemerkt. Ich meine, der Timo, das ist ja auch das, was wir alle so an ihm schätzen. Neben seiner Fachkompetenz ist er wirklich so ein geerdeter, normaler, liebenswerter, freundlicher Mensch, was ja eh schon Wahnsinn ist. Er ist ja so normal, das als Promi, als Ex-Fahrer, haben ihn so gerne an unserer Seite. Aber ja, die Geschichte, die hat ihn, was für einen Ralf übrigens genauso gilt, was ja ganz klar ist. Aber das hat ihn schon beschäftigt. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Ich meine, letztendlich von der Genese her ist es ja so gewesen, dass Felipe Massa und Timo Glock über die Jahre wirklich gar keinen Kontakt hatten. Timo war ja auch, glaube ich, hier und da mal wieder dann auch mit den Kollegen in Brasilien. Aber es gab nie Kontakt bis zum Zeitpunkt in Mexiko vor einer Woche, wo die beiden sich dann erstmals über den Weg gelaufen sind und der Felipe den Timo dann so ein bisschen schüchtern grüßte. Und das hat halt ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Dann kam also ein bisschen so der Gedanke auf, Mensch, vielleicht gibt es wirklich die Möglichkeit, dass die beiden mal drüber reden können, was da passiert ist 2008. Rubens Barrichello wurde eingeschaltet, der ehemalige Formel-1-Fahrer und Kollege von Michael Schumacher, der ein gutes Verhältnis zum Timo hat. Timo hat ihm geschrieben, Barrichello hat ihm die Nummer von Felipe Massa geschickt. Timo hat Felipe Massa eine Nachricht geschrieben, der hat ihm gleich geantwortet per Sprachnachricht. Timo, super gerne fürs Wochenende in Brasilien. Und so ist die Geschichte halt in Gang gekommen. Und dann gab es halt diesen emotionalen Moment, dass die beiden sich wirklich getroffen haben. Ich glaube, die haben sich übrigens 25 Mal sind die sich über den Weg gelaufen an diesem Wochenende in Brasilien. Also irgendwie war immer Felipe Massa mit im Bild auf eine Art und kam wieder vorbei.
Und sie sind sich immer die Arme gefallen, ne?
Und sie sind sich immer in die Arme gefallen, die beiden. Also irgendwie ist der Timo da jetzt mit eingeschlossen worden in die Massa-Familie und in die brasilianische Gemeinde. Ja, nein, das war wirklich super. So eine schöne Geschichte. Die beiden sich ausgesprochen. Felipe Massa, der erstmals dann auch diese Onboard-Kamera gesehen hat von Timo, wie es für ihn war auf nasser Strecke mit den Slicks unterwegs zu sein, keine Chance zu haben, seine Position zu halten. Ich meine, das, was den Timo ja auch so bewegt hat, ist, und das muss man ja echt sagen, bei all dem, wie er es dann auch immer erzählt, aber diese Drohung, die es danach gab, auch in Richtung seiner Familie, das hat ihn schon sehr berührt, auch über die Jahre, das hast du gemerkt. Der hat so oft gesagt, Peter, ich habe gerade so Gänsehaut, als dieser Beitrag dann lief am Sonntag, diese Geschichte nochmal nacherzählt wurde, es dieses Treffen mit Felipe Massa gab, was ja dann am Samstag aufgezeichnet wurde. Die ganze Geschichte, also das hat ihn sehr bewegt. Ich glaube, das war so ein bisschen seine Versöhnungstour, so ein bisschen ein Abschluss mit dieser Vergangenheit, die da war. Und ja, ich finde schon auch eins der absoluten Highlights der Formel-1-Saison, was die Emotionalität betrifft.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, Sandra, du hast es ja auch mitbekommen, diese ganze Story, die da war. Also klar, ne, wir schauen uns oft Beiträge an, wenn sie dann laufen im Vorfeld, gucken da drauf, finden wir sie ganz persönlich, wie ist unser Eindruck? Ich habe ihn mir dreimal angeguckt und auch mein Eindruck war, ich war schon auch echt angefasst.
Ja, das ging mir auch so. Ich hatte wirklich auch echt Gänsehaut. Ich habe mich auch so richtig auf diesen Beitrag gefreut. Also ich habe da gesessen und geguckt und mir gedacht, oh Gott, wann kommt denn das jetzt endlich? Ich will es jetzt wissen und ich will es jetzt sehen. Weil ich hatte auch extra versucht, vorher so ein bisschen mich da rauszuhalten und nicht so, ich bin ja in den ganzen Chats von uns drin so, ne, und nicht so dabei zu sein. Ich wollte das wirklich so ein bisschen als Zuschauer sehen und ich hatte echt Gänsehaut und gerade auch dieser Moment, wo dann Felipe Massa auch sagt, ja, jetzt kann ich auch verstehen, wie du dich damals gefühlt hast und so, da habe ich auch gedacht, boah, jetzt krieg ich so einen richtigen Kloß im Hals und muss auch echt so ein Tränchen verdrücken und hatte auch den Eindruck, dass die beiden auch Tränchen in den Augen hatten. Timo merkte man auch dann, als ihr den Beitrag abgenommen habt, dass er auch wirklich noch total emotional war. War super schön zu sehen und war echt so ein, ich glaube, für mich der besonderste Moment bisher in dieser ganzen Saison. Schau, ich rede jetzt schon drüber,
ja, ja,
und krieg schon wieder so ein bisschen Tränchen ja, im Auge. Das ist echt, also ein Wahnsinnsmoment gewesen, wirklich. Ganz toll.
Und was wirklich was wirklich nochmal auch so schön war, war dann am Samstag beim Sprint, als wir nochmal mehr als auch am Sonntag übrigens, als wir dann über die Startaufstellung gelaufen sind und vor den brasilianischen Fans. Und da gab es halt irgendwann auch nochmal dieses Aufeinandertreffen der beiden, Timo Glock und Felipe Massa, vor den brasilianischen Fans. Und der Timo ist vorher schon wirklich, der Name wurde skandiert von den Brasilianern, wo wir schon beide so gedacht haben, was passiert jetzt hier? Sind die feindselig? Feiern die ihn? Sie haben ihn gefeiert und dann kam eben Felipe Massa noch dazu, die beiden haben sich umarmt und dann gab es wirklich Jubelstürme von den Massen und da muss ich sagen, also das hat mich richtig gepackt, da habe ich so Gänsehaut bekommen, also bei all der Geschichte, die man ja auch kennt und man kennt die Seite ja auch von Timo, das war nochmal so der Moment, wo du auch gemerkt hast, auch das, was du auch gerade mal gesagt hast, Sascha, dass die brasilianischen Fans fair sind, ja, da habe ich mir nur gedacht, Respekt vor dem, was hier gerade passiert, also ja, genug gesagt und genug gesprochen drüber, überragende Geschichte.
Ja, und wer auch Gänsehaut haben möchte von euch, der kann sich diesen Beitrag und vor allem auch eine etwas längere Version angucken bei uns unter Sky Q. Da kann man den nämlich auch nochmal sehen. Also wirklich ein sehenswertes Stück. Ganz, ganz klar. Ja,
war und Timos wir freuen uns. Ne? Ja, Timos Wochenende. Ich meine, Sebastian Vettel in Stop the Glock geputzt, ja, beim Dartspielen. Chancenlos, der Sebastian. Ich habe ja gedacht, da könnte er wackeln, der Timo, weil ich dachte, der Sebastian ist so ehrgeizig. Der wird üben. Aber am Ende chancenlos gewesen. Schach hat er gespielt mit Mick Schumacher. Das Ganze am Sonntag noch vorm Rennen. Auch den hat er geschlagen. Also Timo hatte einen super Lauf hier in Brasilien.
Und einen neuen Namen hat er auch jetzt seit Sonntag.
Glockinho.
Den hast du ihm verpasst. Also den werden wir mal schön durch die Saison tragen, den Namen.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja, und das schon dann am kommenden Wochenende, nämlich in Katar, eine Strecke, die keiner kennt. Also natürlich kennt man sie von verschiedenen Videos, die MotoGP, andere Serien sind dort schon unterwegs gewesen, die Formel 1 noch nicht. Das wird unbekanntes Terrain sein für die Teams, also da sich darauf vorzubereiten, war glaube ich nicht ganz so einfach. Das wird dann logischerweise auch ein Teil unserer Themen sein in Warm-Up, dann am Donnerstag, freuen wir uns auch drauf und ja, das wird vor allem für uns auch dann weitergehen mit diesem tollen Triple-Header.
Sascha, und natürlich abschließend noch die Frage jetzt, bevor wir dann die Leute auch verabschieden in die Woche und uns auf Katar freuen. Ich habe dir angekündigt, dass ich dir ein bisschen was von São Paulo zeigen werde.
Ja, natürlich, lieber Peter. Also
vor allem kulinarisch, da würde ich ja sagen, das ist ja meine Stärke.
Ja, also ich habe ja São Paulo immer gemocht in gewisser Weise. Also weil ich finde das Publikum toll, die Zuschauer sind stark an der Strecke, die Rennen haben mir viel hergegeben. Die Stadt an sich hatte ich nie so wirklich gesehen, weil aus Sicherheitsgründen wir dort eigentlich ja immer nur strikt einen Weg eingeschlagen haben mit Begleitschutz mehr oder weniger. Was wie so häufig in vielen Dingen möglicherweise auch ein bisschen übertrieben ist. Du hast mir jedenfalls Ecken gezeigt in São Paulo, weil du dort gelebt hast, die ich so bisher noch nicht gesehen habe. Es ist eine wunderschöne Stadt, die wirklich mehr zu bieten hat als nur Fleischspießchen, also auch kulinarisch, weil das ist natürlich eine große Stärke von São Paulo, dass es da verschiedenste Fleischtempel gibt, wo man sehr, 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 sehr gut zu einem sehr fairen Preis, auch das muss man mal ganz klar sagen, sehr gut essen kann. Aber ich habe Gegenden gesehen, die ich so nie gesehen hätte. Ich danke dir wirklich dafür, Peter. Ich habe es dir auch ein paar Mal gesagt, die Tage. Es war, ja so, genau. Das war, also wir waren in einem Restaurant, da waren wir gleich zweimal. Da gab's
Consulado da Bahia.
Ja, das hat damit was zu tun, weil es quasi auf die kulinarischen Köstlichkeiten von Bahia abzielt. Bahia ist ein Bundesstaat in Brasilien, wie ich gelernt habe, der im Nordosten liegt, direkt am Meer, mit afrikanischem Einfluss. Das kam wohl über die Portugiesen, die damals Brasilien erobert haben und die hatten Sklaven mit dabei aus Afrika und die haben sich dann dort mit niedergelassen. So viel zu der Geschichte. Also afrikanisches Essen mehr oder weniger mit brasilianischem Einschlag, viel Fisch, viel Meeresfrüchte, also war großartig. Ich danke dir, Peter, für diese tolle Erfahrung, die ich machen durfte.
Sehr, sehr gerne.
Danke, Jungs. Jetzt habe ich Hunger.
Ja, genau.
Nach der Beschreibung habe ich jetzt Hunger.
Ja, wir haben viel Wattapa gegessen, ne? Das muss man sagen. Das ist einer der Eintöpfe. Ich habe gerade nochmal geguckt, was alles drin ist. So viel, dass man es gar nicht aufzählen kann, aber wirklich sehr, sehr lecker. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich liebe das sowieso, alles, was mit Südamerika zu tun hat, Brasilien ganz vorneweg. Hab mich gefreut, hier auch wieder Freunde zu treffen. Komm mir immer wieder gerne her. Und ja, der Sicherheitsaspekt, der ist da, das ist ganz klar, weil es doch auch sehr gefährlich ist hier und da, aber es gibt auch Gegenden, in denen man sich sehr gut bewegen kann und ja, wo man nicht mit so viel Angst unterwegs sein muss, wie es da manchmal der Fall ist. Aber war top, es war ein super Wochenende.
Es gibt, was ich noch sagen wollte, es gibt europäische Großstädte, da musst du auch aufpassen, in was für ein Viertel du gehst, wenn du da zur falschen Zeit hingehst. Also auch das kleinere Städte. Sollte man nie vergessen, wenn man, ja genau, wenn man über irgendwas urteilt, vielleicht definitiv. Von außen. Na, erstmal erkundigen, erstmal da sein und sich selbst ein Bild von der ganzen Sache machen. So, dann freuen wir uns jetzt auf Katar, das nächste Rennen. Sportlich gesehen wird das wieder ein Highlight werden, da bin ich zu 100% sicher und die Vorzeichen stehen gut, dass es weiterhin spannend bleibt und das gilt natürlich dann auch für unseren Podcast. Die nächste Ausgabe gibt's natürlich dann am kommenden Dienstag, dann reden wir über das, was in Katar passiert ist, was wir da erleben durften, was wir erlebt haben. Wir freuen uns drauf. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Und ihr wisst, hier bei uns auf Sky seid ihr bestens informiert rund um den Motorsport. Donnerstag geht's dann schon los aus Katar mit Sandra und uns. Dann werden wir euch mit Warm-up ein bisschen aufs Wochenende vorbereiten. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.
Schöne Woche.
Ich schließe mich an. Schöne Woche euch allen.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.